SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Wenn Eltern alt werden, stehen erwachsene Kinder oft vor schwierigen Fragen und großen Herausforderungen. Die Journalistin und Autorin Peggy Elfmann kennt das aus eigener Erfahrung. Sie hat fast 13 Jahre lang ihre an Alzheimer erkrankte Mutter begleitet. Und ihre Erfahrungen teilt sie jetzt in ihrem Buch »Meine Eltern werden alt – 50 Ideen für ein gutes Miteinander« und heute mit uns bei SR3 aus dem Leben. Hallo Frau Elfmann, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo.
Warum fällt es eigentlich ja erwachsenen Kindern und ihren Eltern oft noch so schwer, ja, über das Älterwerden und das Thema Pflege zu sprechen?
Ja, also ich glaube, es fällt beiden so schwer, weil es etwas ist, was weder der eine noch der andere möchte. Ne? Mhm. Also sowohl den Eltern, also generell uns Menschen fällt es sehr schwer, über das Älterwerden nachzudenken, dass wir älter werden könnten, geht ja oft auch damit einher, dass bestimmte Dinge nicht mehr so gut funktionieren, dass wir Hilfe von anderen vielleicht benötigen. Und das ist etwas, ja, was den meisten von uns einfach schwerfällt. Mhm. Und aus der Kinderperspektive, wenn wir das anschauen, ja, ich meine, die Eltern sind halt irgendwie immer die Eltern, die vielleicht da waren und die Rat gewusst haben. Und auf einmal verändert sich da vielleicht was oder man merkt, die Dinge funktionieren nicht mehr so gut. Und da genau hinzuschauen oder überhaupt diesen Gedanken zuzulassen, meine Eltern werden alt, die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung. Das macht auch quasi mit einem als Kind ja ganz viel und braucht auch ja, eine Entwicklung, wie Entwicklungspsychologen da sagen.
Wie war das bei Ihnen, als Ihre Mutter vor fast 13 Jahren die Diagnose Alzheimer bekommen hat? Wie schwer fiel es Ihnen und Ihrer Familie, das anzunehmen, diese Diagnose und auch über das zu sprechen, was da noch auf Sie zugekommen ist?
Als die Diagnose kam, war das für uns alle ein Schock. Wir hatten gemerkt, dass die Mama sich verändert hatte, dass bestimmte Dinge ihr einfach schwerer gefallen sind im Alltag. Und ich meine, sie war 55 und irgendwie sind wir nicht davon ausgegangen, dass es eine Demenz oder dass es eben eine Alzheimer-Erkrankung sein könnte, sondern ich war davon überzeugt, sie arbeitet zu viel, sie hat einen Burnout.
Sie ist Lehrerin gewesen.
Genau, sie war Lehrerin und auch eine ganz engagierte und sehr beliebte Lehrerin, die ihre Aufgaben immer sehr ernst genommen hat. Und auf einmal gingen da manche Dinge nicht mehr so gut und sie hatte aber auch wahnsinnig viele Stunden und wir haben das einfach darauf geschoben, ehrlich gesagt auch. Ja, und dann war diese Krankheitsdiagnose da und keiner wusste so richtig, was heißt das jetzt? Ich erinnere mich, wir sind zusammengekommen und saßen im Wohnzimmer und mein Papa hat immer so, ja, wie geht es jetzt weiter, was machen wir jetzt? Und irgendwie wollten wir, oder er hätte gerne einen Plan gehabt, weil er eher gerne jemand ist, der so einen Plan aufstellt. Aber wir wussten nicht, was bedeutet das? Und der Arzt hatte sich Zeit genommen zum Aufklären und so, aber hat auch gesagt, naja, ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Krankheit verläuft, was das bedeutet. Das ist einfach sehr unterschiedlich. Und ich erinnere mich auch, dass ich Angst hatte einerseits um Mama und aber auch irgendwie wütend war, weil ich dachte, wie kann es denn sein, dass einem jetzt niemand genau sagt, was es braucht und wie sich das so verändert. Und von diesem ersten Schock, glaube ich, ist es einfach in eine Normalität erstmal weitergegangen, weil meine Mama hat sich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen total verändert oder die Krankheit ist auch einfach langsam vorangeschritten. Und in dem Sinne haben meine Eltern eigentlich ja einen ganz normalen Alltag mit viel Routinen, mit viel Spazierengehen, mit viel Bewegung gehabt, der ihnen dann Stabilität gegeben hat. Und mein Papa war einfach lange dann auch derjenige, der Dinge für die Mama organisiert, entschieden hat, der bei ihr war. Und erst als er quasi auch irgendwie Unterstützung brauchte und meine Mama einfach aufgrund der Krankheit viel mehr verändert war und das sehr herausfordernd war, sind mein Bruder und ich zunehmend in diese Rolle geraten, dass wir auch so ein Stück Verantwortung übernehmen mussten, auch gerne getan haben, aber dass es eben diesen Rollenwandel da dann so ein bisschen forciert hat. Und wir angefangen haben, eben manche Entscheidungen vorzubereiten, manche dann später eben auch zu treffen für meine Mama.
Hätten Sie sich gewünscht, dass Sie mit Ihren Eltern, Sie sagen ja, damit hat eigentlich keiner gerechnet mit so einer Diagnose, so einer Erkrankung Ihrer Mutter, dass Sie da früher mal drüber gesprochen hätten im Familienkreis? Was ist, wenn ihr alt werdet und unsere Unterstützung und Hilfe braucht?
Ja, ich hätte mir das sehr gewünscht, dass wir irgendwann mal darüber sprechen, genau, wie ist das, wenn ihr alt werdet, wie stellt ihr euch das vor? Weil mein Bruder und ich, wir wohnen beide eben nicht in der Nähe. Was wünscht ihr euch? Es ist ja dann immer noch die Frage, wie man das umsetzt, aber überhaupt mal zu wissen, was sind überhaupt die Vorstellungen? Und man hätte ja auch sagen können, okay, nach der Diagnose, dann kann man drüber reden. Aber dann ist es mir extrem schwer gefallen, warum? Über das Thema Pflegeheim zu sprechen, weil ich irgendwie immer, also meine Mama war ein klein bisschen erleichtert, weil sie wusste, es liegt an der Krankheit, dass sie diese Probleme hatte, aber auch wahnsinnig traurig. Und immer, wenn wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, hat sie geweint und ich hatte das Gefühl, das betrübt sie natürlich auch. Und ich hatte solche Hemmungen dann, weil ich dachte, ja, wenn wir jetzt über das Thema Pflegeheim reden, dann denkt sie, ich möchte quasi sie abschieben, so ganz böse, ne? Und das wollte ich ja überhaupt nicht. Also für meinen Bruder und mich, uns stand beiden fest, dass wir für meine Eltern da sein wollen. Und ja, irgendwie schien es so schwer, darüber zu sprechen, weil es auch irgendwie noch so in weiter Ferne war. Und ich wünschte mir, ich hätte damals den Mut gehabt, dann das doch anzusprechen.
Es fällt schwer, über das Thema Alter und Pflege zu sprechen. Das wissen Sie und viele von uns aus eigener Erfahrung. Was ist Ihr Tipp? Wie können Söhne, Töchter und Eltern über die Themen Älterwerden und Pflege sprechen? Und wie geht man so ein schwieriges Gespräch am besten richtig auch an?
Ja, ich glaube, jeder kennt so die Kommunikationsmechanismen in der Familie vielleicht ganz gut.
Und jeder hat ja auch seine Rolle so ein bisschen.
Ja, genau, jeder hat seine Rolle. Familien sprechen ja auch ganz unterschiedlich offen oder auch nicht offen miteinander. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man sich tatsächlich Zeit nimmt für so ein Gespräch. Also nicht versucht, Dinge zwischen Tür und Angel zu klären, sondern tatsächlich auch mit Ruhe daran geht. Ich glaube ja, ein guter Einstieg ist auch aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Also sagen, ich habe mir Gedanken gemacht oder ich mache mir Sorgen. Und dann vielleicht auch einfach, also nicht mit so einer Frage reinzurauschen, ja, möchtest du mal ins Pflegeheim oder wie stellst du dir das vor, sondern einfach offener zu fragen. Also diese Frage eben, wie stellst du dir das vor oder was wünschst du dir, wenn du mal älter bist? Mhm. Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Und ich dachte ja, wir führen ein Gespräch und dann gibt es so einen Leitfaden und habe dann währenddessen auch gemerkt, das ist eine totale Illusion, wenn man wenn man das auch gar nicht wirklich geübt ist, offen zu sprechen und sich über Dinge auszutauschen, braucht es einfach Übung irgendwie auch in Zeit. Und eigentlich ist es eben nicht in einem Gespräch geklärt, sondern braucht immer wieder viele Gespräche. Deswegen, ich glaube, es ist so ein langsames Rantasten. Natürlich auch eine Beschäftigung mit der eigenen Person. Also wie möchte ich mal älter werden? Wie stelle ich mir das vor? Unter was für Umständen möchte ich eben Pflege von Externen oder was erwarte ich eben auch von Familienmitgliedern?
Aber wie ist es? Die Erfahrung haben Sie ja auch gemacht, wenn Eltern sagen, das hat noch Zeit. Ihr Vater, schreiben Sie in Ihrem Buch, hat immer gesagt, das geht noch, wir kriegen das noch hin. Was, wenn Eltern erstmal keine Hilfe annehmen wollen oder das abblocken, über dieses Thema zu sprechen?
Das ist extrem frustrierend und ich kenne das Gefühl sehr gut, weil als die Herausforderungen zugenommen haben und meine Mama eigentlich mehr Unterstützung gebraucht hätte und mein Papa dann aber andererseits auch oft gesagt hat, ja, es ist schon anstrengend geworden und ich weiß nicht genau und ich habe keine Zeit für mich und es ist schwierig mit Einkaufen und meine Mama hatte eine große Bewegungsdrang, Hinlauftendenz, sagen dazu die Fachleute, also ist immer in Bewegung gewesen. Es war auch zu Hause dann einfach anstrengend. Sie hat in dem Sinn jetzt keine Pflege gebraucht, aber jemanden, der da ist. Und gleichzeitig war da natürlich irgendwie ein Haushalt und so weiter. Und das zu machen und gleichzeitig ein Auge auf die Mama zu haben, sage ich mal, ist schon eine Herausforderung gewesen für meinen Papa auch. Und dann hat er halt gesagt, ja, es ist schwieriger. Und dann habe ich natürlich irgendwie recherchiert, was gibt es für Möglichkeiten, auch mit dem Arzt gesprochen, wo könnte man sich Hilfe holen. Und wenn ich das vorgeschlagen habe, hat mein Papa dann gesagt, das brauchen wir nicht, es geht schon noch, ich schaffe das schon. Und das ist natürlich extrem frustrierend und ich habe mir gedacht, ja, ich möchte euch doch helfen, aber jetzt lehnst du die Hilfe ab und dabei wäre es doch so gut und es steht doch in allen Ratgebern, dass es eigentlich total wichtig wäre. Warum denn nur? Und das hat mich schon auch manchmal ganz schön hilflos gemacht, weil ich dachte, warum denn? Ich verstehe es nicht. Und habe viel auch mit Fachleuten gesprochen, die eben in diesem Bereich aktiv sind, Menschen beraten und auch mit meinem Papa drüber gesprochen, irgendwie gemerkt, okay, ihm geht das in einer gewissen Art und Weise zu schnell.
Ist überfordert vielleicht auch.
Ja, vielleicht. Ne? Also meine Idee, die dann einfach so umzusetzen, das ist eben nichts, sage ich mal, theoretisch, sondern das ist was ganz Praktisches, das auch in seinen Alltag ganz stark hineinspielen wird. Also dann zu sagen, ja, dann kommt halt jemand nach Hause und hilft der Mama. Ich meine, das berührt ja auch die Intim- und Privatsphäre der Personen. Und sich da zu öffnen, ist eine Herausforderung, ist schwierig und bringt natürlich auch irgendwie so eine Unsicherheit mit. Man weiß nicht, wer kommt da und wie wird das und wird das gelingen? Und die Situation hat sich ein bisschen zugespitzt, ist schwieriger geworden. Und als Kind ist es manchmal sehr schwierig zu diskutieren und dann dreht man sich so ein bisschen im Kreis. Und was uns dann tatsächlich geholfen hat, war einfach den Neurologen meiner Mama ins Boot zu holen, beziehungsweise mit ihm darüber zu sprechen bei einem gemeinsamen Termin, wo ich dann ganz offen angesprochen habe. Und ich weiß, das ist mir schwer gefallen, weil es sich so ein bisschen wie bloßstellen angefühlt hat. Aber zu sagen, es ist ein bisschen schwierig, die Situation zu Hause. Ich mache mir Sorgen, weil ich beobachte, dass der Papa eigentlich mehr Hilfe bräuchte. Und ich denke mir, dass die Tagespflege vielleicht gut wäre, aber es ist irgendwie schwierig. Wie sehen Sie die Situation denn? Und der mit seiner fachlichen Autorität einfach nochmal das eingeschätzt hat und da sehr Fürsprecher auch war und mein Papa ermutigt hat, so, es wäre jetzt wirklich mal gut, wenn Sie das ausprobieren und dann können wir ja sehen.
Was für Tipps haben Sie noch? Zum Beispiel auch, welche Frage sollte man als Kind den Eltern stellen oder umgekehrt? Welche Frage sollten oder Fragen sollten Eltern ihren Kindern stellen, wenn es um das Thema Pflege und Älterwerden geht?
Naja, also die Frage, wie geht es dir?
Ganz simpel eigentlich, ne?
Ist total simpel, aber wir fragen immer nur sowas wie, geht's dir gut? Aber wirklich zu fragen, wie geht es dir denn wirklich oder was brauchst du denn? Das ist eine ganz andere Ebene. Und ich habe das gemerkt, dass als ich das mal ausprobiert habe, also ich habe ja immer manchmal Ideen mitgebracht und war dann ein bisschen frustriert, dass mein Papa das nicht wollte und habe mir dann gedacht, okay, ich frage ihn einfach mal und habe gesagt, du, ich bin jetzt hier, ich habe einen Nachmittag Zeit, ich kann dich unterstützen, ich kann dir helfen. Was bräuchtest du denn? Also was würde dir denn jetzt gut tun in diesem ganzen Kümmern und Sorgen? Und war eigentlich der Meinung, wie er sagt, sowas, ja, wir müssen mal im Haus gucken oder wir müssen über die ganzen Abrechnungen für die Pflegeversicherung schauen. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich wäre es gut, wenn wir im Garten arbeiten. Und ich war so, im Garten arbeiten? ein bisschen irritiert und dann hat er gesagt, ja, das ist so viel und das schafft er alleine nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, wenn das jetzt die Unterstützung ist, die du bräuchtest, dann richte ich mich danach.
Also einfach zuhören auch erstmal oder den anderen ja zu Wort kommen lassen und nicht vielleicht so, wie sie auch schreiben, nicht zu überrumpeln.
Ja, und ich glaube, das ist ja mit allen Menschen im Miteinander vielleicht eine ganz gute Strategie, die man sich aber immer mal wieder so ins Gedächtnis rufen muss, zu sagen, ja, ich höre dir erstmal zu, wie es dir geht und was du brauchst. Und nicht vorschnell vielleicht eine Meinung haben oder eine Idee, was die Person brauchen könnte. Weil letztlich weiß ich es ja nicht genau, wenn ich nicht nachgefragt habe.
Was hat es aber für Sie und Ihren Bruder und Ihre Eltern bedeutet, dass Sie es vorher versäumt hatten, über das Thema Pflege und Betreuung im Alter zu sprechen?
Dass wir über bestimmte Dinge nicht gesprochen haben, war dann an manchen Stellen vielleicht schon schwierig, als wir Entscheidungen treffen mussten, weil wir uns zwar, also mein Bruder und ich, untereinander sehr offen darüber austauschen konnten und eigentlich auch immer mit einer Meinung da durchgegangen sind. Aber ich mir zum Beispiel gewünscht hätte, als ich den Vertrag fürs Pflegeheim für meine Mama unterschrieben habe, hätte ich mir schon innerlich gewünscht, ich hätte wirklich von ihr auch mal gehört, dass sie gesagt hatte, es ist okay, Peggy, wenn ich in ein Pflegeheim ziehe, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Und ich bin mir total sicher gewesen in diesem Moment, in der Phase damals, dass es das Beste ist in dem Sinne, weil sie dort die Versorgung bekommt, die sie brauchte aufgrund der Krankheit. Dass es auch für meinen Papa in einer gewissen Art und Weise das Beste war, weil er wirklich quasi fast 12,5 Jahre gepflegt und betreut hat und das tagtäglich ihn dann schon an Grenzen gebracht hat. Also ich wusste irgendwie, es ist besser und trotzdem ist es mir unheimlich schwer gefallen.
Warum ist Ihnen das so schwer gefallen, als Sie sich dann entschieden haben, die Mama in ein Pflegeheim zu geben oder sie in ein Pflegeheim gezogen ist?
Naja, man gibt jemand zieht von zu Hause aus. Die Person, die man eigentlich mit am allermeisten liebt, geht weg. Und meine Mama war in einem fortgeschrittenen Stadium, es war irgendwie auch klar, es wird ein Abschied wahrscheinlich, ein weiterer Abschied sein von dem, wie wir miteinander sein konnten. Sie nicht mehr morgens in ihrem Bett zu finden zum Beispiel oder nicht mehr im Esszimmer am Frühstückstisch zu sehen und ihr da helfen zu können. Das ist schon auch einfach ein ganz emotionales Loslassen für mich gewesen als Kind.
Das glaube ich, ja. Eine große Traurigkeit und auch ein Stück weit Enttäuschung schreiben Sie, dass man jetzt doch diesen Schritt gehen muss.
Ja, ich hatte mir in irgendeiner idealen Welt, habe ich mir schon auch immer dann gedacht, ja, oder ich hole die Mama zu mir oder ich kümmere mich um sie. Und es ist ja nach allen pragmatischen Gesichtsgründen total irreal, weil sie einfach, ja, die Krankheit fortgeschritten war, sie Unterstützung brauchte, meine Mama irgendwie auch zum Umheben. Ich konnte es auch körperlich gar nicht leisten. Und einzusehen, dass diese Krankheit einfach da ist und fortschreitet und dass der Mensch stirbt, ich meine, das ist immer schlimm, aber das über lange Zeit mitzusehen, ist schon auch einfach schwer.
Oft sind bei dem Thema Pflege der Eltern auch schwierige Fragen zu klären und zu beantworten, wie zum Beispiel, ja, wie wir schon angesprochen haben, Hilfe ins Haus zu holen oder in ein Pflegeheim zu ziehen. Wie kann man diese unliebsamen Themen ansprechen, ohne dass die Eltern eben das Gefühl haben, abgeschoben zu werden?
Ja, ich meine, ideal wäre es natürlich, man spricht das an, noch bevor es irgendwie vielleicht notwendig wäre, weil da einfach nicht das Gefühl entstehen kann, ich werde jetzt vielleicht abgeschrieben oder ich kann selber nicht mehr mitentscheiden. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied. Frühzeitig darüber zu sprechen, gibt den Eltern auch eine Möglichkeit, selber mitzuentscheiden und vielleicht zu sagen, ich möchte lieber dahin. Oder ich habe mal von einer Bekannten gehört, in diesem Heim ist es gut, weil die einen schönen Garten haben oder sowas. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Und sonst, also aus meiner Erfahrung, ich weiß, als ich gemerkt habe, ich habe das verpasst, mit meiner Mama drüber zu sprechen. Das war ja schon, bevor sie quasi hingezogen ist. Der Papa hatte mal gesagt, ja, das hat noch Zeit und das können wir dann besprechen. Und ja, meine Mama hat dann recht früh einfach aufgehört zu sprechen und es ging einfach nicht mehr.
Und
ihre Erkrankung, genau. Und dann habe ich realisiert, Mist, ich habe diesen Zeitpunkt verpasst und ich möchte aber diesen Zeitpunkt mit meinem Vater nicht nochmal verpassen, weil es mir irgendwie auch eine Chance genommen hat. Und habe mir überlegt, wie könnte ich das besser machen und habe recherchiert und so weiter und so fort. Und dann, weiß ich noch, war ich mal da und war eigentlich ein ruhiger Moment. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie du dir das vorstellst. Und er hat nicht gesagt, ah ja, danke, dass wir darüber reden, sondern er fand das nicht so gut. Er hat gesagt, ja, willst du mich jetzt abschieben oder was soll das jetzt? Und dann aber sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte überhaupt nicht, dass du eigentlich in ein Heim ziehen musst. Aber ich mache mir halt Gedanken und ich habe das Gefühl, dass ich das mit Mama verpasst habe. Diese Chance, dass wir uns darüber austauschen. Ich möchte das mit dir nicht auch verpassen. Ich möchte gerne wissen, was du dir vorstellst, damit ich dir dann helfen kann, so wie du es vielleicht möchtest.
Und war da eine Offenheit da, ein Verständnis von seiner Seite auch? Oder?
Ja, und dieses Argument oder dieser Punkt, dass ich mir Sorgen und Gedanken mache, das hat er durchaus gesehen. Also es ist jetzt nicht so passiert, dass wir dann in diesem einen Gespräch plötzlich alles geklärt hatten. Und ich glaube, das ist einfach immer schwer. Es braucht irgendwie viele Gespräche und braucht auch Beschäftigung mit dem Thema. Aber es war irgendwie so, ich sehe das als einen Schritt dahin in, wir reden über dieses Thema, wir fangen überhaupt mal an, darüber zu sprechen, wie es uns mit diesem Älterwerden, mit diesem Pflegen, wie es uns geht, was wir so fühlen, weil das haben wir nicht so richtig gemacht und auch nicht gut gekonnt.
Sie beschreiben das auch und ich finde, das ist ein hilfreicher Tipp, auch einfach mal die Perspektive und die Rolle zu wechseln, ne? Und die Rolle der Eltern zu schlüpfen oder die Eltern in die Rolle der Kinder, um zu sehen, was da eben ja auch an Verantwortung dann auf den Schultern der anderen lastet oder vielleicht Sorgen und Ängste.
Ja, total. Also, oder dass mein Papa von mir gehört hat, ja, ich mache das nicht nur, weil ich jetzt irgendwie eine Idee habe, sondern weil ich mir wirklich auch Sorgen mache und mich das sehr beschäftigt, dass ich glaube, da setzt man halt dann einfach bei diesem Emotionalen an und das macht dann auch einfach viel mehr mit Menschen und macht halt auch offener, dass man sich traut, über die eigenen Gefühle zu sprechen.
Ein schwieriges Thema sind auch die Finanzen. Die sind aber wichtig, weil Pflege ist unheimlich teuer. Wie kann man die klären, ohne dass es zu Streit kommt und Eltern auch die Sorge um ihr Geld haben?
Naja, ein Punkt ist überhaupt, also wenn jetzt vielleicht jemand auch schon Pflege benötigt, dass man sich wirklich darum bemüht, auch eine Einstufung, einen Pflegegrad zu bekommen, also an die Pflegeversicherung wendet und tatsächlich mal dann schwarz auf weiß sozusagen hat, welche Unterstützung steht mir von extern zu und wofür muss ich selber aufkommen. Und es ist ja oftmals so ein vielleicht Aberglaube oder eine falsche Vorstellung, die man hat, dass ja, wenn wir Pflege benötigen, dann gibt es die Pflegeversicherung, die kommt für Leistung auf. Aber es ist de facto halt sowas wie eine Teilkaskoversicherung. Also die kommen für bestimmte Unterstützungsmaßnahmen auf, aber lange nicht für alles. Und man zahlt für gewisse Dinge ziemlich viel zu. Das ist total schwierig zu durchschauen als Angehörige, ehrlich gesagt. Und wir sind da sehr reingewachsen. Man lernt das so ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man auch nachfragt, wenn man sowas wie Pflegeberatung tatsächlich aktiv nutzt. Die können einen da gut beraten und auch unterstützen, wie man diese Leistung miteinander kombinieren kann. Ich fand das, als ich das erste Mal gehört habe, hochkompliziert und habe gedacht, was ist denn das für ein Dschungel, durch den wir da jetzt durch müssen.
Gerade in so einer Ausnahmesituation, wo es dann häufig dann auch schnell gehen muss, weil man gezwungen ist, eine Entscheidung zu treffen, die eigentlich Zeit, Ruhe und Abwägung bräuchte.
Ja, also genau, gerade wenn sowas wie eben Thema Pflegeheim ansteht. Und dann bekommt man den Vertrag und sieht, dass man irgendwie 2.500 Euro monatlich zuzahlt. Da habe ich schon sehr geschluckt und gedacht, okay, wow. Und es gibt natürlich Lösungen für Menschen, die das nicht leisten können, dass da eben die Hilfe auf Pflege ins Spiel kommt. Aber sowas weiß man ja in der Regel alles gar nicht. Es gibt niemanden, der einen da wirklich berät. Deswegen ist man auch mal so ein bisschen selbst in der Pflicht, sich zu informieren oder eben auch als Familie auszutauschen. Wie ist denn die Situation? Was brauchen denn die Eltern?
Um unsere Eltern im Alltag gut begleiten zu können, schreiben Sie, braucht es Verstand und Herz. Was meinen Sie damit?
Ja, damit ist gemeint, also mit dem Verstand zum einen, dass es ja auch sowas wie Wissen braucht über die Erkrankung, über das Älterwerden, aber auch über bestimmte Hilfemaßnahmen.
Worüber wir gesprochen haben, die ganzen Anträge und solche Dinge.
Die Anträge, aber auch zum Beispiel, welche Möglichkeiten gibt es einfach im Haus, dass es zum Beispiel barrierefrei umgebaut werden kann oder sicher ist, wenn die Person eben Unterstützung braucht. Das meine ich mit Verstand. Und Herz ist tatsächlich eben auch dieser emotionale Aspekt gemeint. Es ist für uns alle herausfordernd, für die Eltern, aber auch für die Kinder, wenn eben Eltern älter werden, weil sich da so viel in der Beziehung auch wandelt und damit auch viele Hoffnungen und Wünsche einhergehen. Und eben Herz bedeutet auch dieses, vielleicht eben mal in die Schuhe des anderen zu schlüpfen und empathisch zu sehen, wie geht es denn meinen Eltern eben auch damit.
Sie sagen ja auch, einen Rollstuhl zu organisieren, das ist eigentlich das geringste Problem, aber wie eine gute Begleitung aussieht, darüber wird viel zu wenig gesprochen.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung geschuldet. Ich dachte auch, ja, die Mama hat die Krankheit und wir begleiten sie jetzt und wir kriegen das irgendwie hin. Aber dass es mich auch einfach wahnsinnig gefordert hat und oft so ein Gefühlschaos war an, ich bin traurig, ich bin manchmal wütend, weil die Dinge so sind, enttäuscht. Das ist ja alles, was einen begleitet, wenn eine Person Hilfe braucht, wenn sie krank ist, wenn man sie über längere Zeit pflegt, aber eben auch, wenn Eltern eben hilfebedürftig und pflegebedürftig sind. Und das macht jeder so mit sich allein aus, habe ich das Gefühl. Es ist irgendwie auch ganz schwierig, darüber zu sprechen. Ich dachte dann so, ja, nur ich tue mich damit schwer, meine Mama zu begleiten und nur ich bin traurig, was ja total absurd ist, weil bin ich natürlich nicht. Und erst, ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, darüber zu schreiben und auch darüber zu sprechen, habe ich von anderen Menschen in ähnlichen Situationen oder die mal in dieser Situation waren, auch oft gehört, ja, mir geht's ganz genauso. Und es ist so schwer, aber einfach darüber reden zu können und sich auszutauschen, hat schon einiges in Gang gebracht beziehungsweise verändert und irgendwie auch geholfen.
Sie haben dann angefangen, über Ihre Erfahrungen auf Ihrem Blog Alzheimer und Wir zu schreiben und sprechen da auch mit einer Kollegin in Ihrem Podcast Leben, Lieben, Pflegen darüber. Ein Stück weit ist es ja heute auch so, sich um die Eltern im Alter zu kümmern, wird in unserer Gesellschaft nicht nur erwartet, sondern oft auch eingefordert. Aber noch immer übernehmen vor allem Frauen, also Töchter und Schwiegertöchter, die Pflege der Angehörigen. Welche Belastungen bringt das für Sie mit, neben den Emotionen der Traurigkeit, die Sie angesprochen haben?
Naja, es bringt vor allem einen ganz klaren Zeitkonflikt mit sich. Also diese Vorstellung, die manchmal so vorherrscht, noch man könnte das so nebenbei noch mit erledigen, das funktioniert eben nicht, weil das sind Dinge, die kann man nicht so nebenbei erledigen. Also weder jetzt irgendwie zu recherchieren, welche Pflegehilfsmittel braucht es, noch nach Unterstützungsmaßnahmen zu recherchieren, anzuleiern, Informationsgespräche zu führen, sich das vor Ort anzuschauen. Das braucht einfach Zeit natürlich auch und Ressourcen. Und wenn man eben vielleicht auch noch Kinder hat, kleine Kinder, die zu Hause sind, die brauchen Zeit. Dann der Job braucht Zeit. Gar nicht zu reden von Haushalt und so weiter und so fort. Und dann kommt eben noch eine Pflegeaufgabe dazu. Ja, das ist einfach nochmal eine Aufgabe, die dazukommt. Und die lässt sich nicht nebenbei erledigen. Und ja, es ist natürlich so, dass es vor allem immer noch die Frauen sind, die sich kümmern und diese Aufgabe übernehmen.
Sie sind Mutter von 3 Töchtern, arbeiten als Journalistin, haben Ihren Blog, den Podcast, schreiben Bücher. Wie haben Sie das unter einen Hut alles bekommen, die Eltern, Ihre Mutter zu begleiten, die eigene Familie zu versorgen und von den Belastungen von beiden Seiten da nicht erdrückt zu werden? Wie haben Sie es geschafft, da auch nicht an Ihre Grenzen und über Ihre Grenzen hinauszugehen?
Das ist ein ganz großer Spagat und ich würde gar nicht sagen, dass ich das immer so gut geschafft habe oder so toll schaffe. Es gibt vielleicht Phasen, da ist es beruflich ein bisschen ruhiger, da funktioniert es besser. Ich habe mir quasi Homeoffice-Zeiten so eingetaktet, dass ich bei meinen Eltern längere Zeit am Stück war. Aber es ist auch so diese Illusion, ja, man kriegt Homeoffice und Pflegen miteinander hin, kriegt man eben nicht. Mhm. Weil ich dann auch irgendwie natürlich in diesem Zwiespalt war von, natürlich möchte ich jetzt für meine Mama da sein oder dem Papa abnehmen, das eben die Mama beim Essen zu unterstützen. Und da kann ich eben nicht gleichzeitig arbeiten. Also ja, Klassiker, glaube ich, den Menschen kennen, die jemand betreuen, in den Randzeiten zu arbeiten, von der eigenen Freizeit viel abzuknapsen. Ich glaube, das sind so Strategien gewesen, die vielleicht nicht immer so gut sind und auch tatsächlich dazu geführt haben, dass ich manchmal schon extrem überfordert und gefordert war.
Rückblickend, was würden Sie sagen, was kann man machen, dass man sich eben wie Sie nicht überfordert oder da über seine Grenzen geht?
Ich glaube, die eigenen Grenzen kennenzulernen, auch die einzuhalten. Und es ist, glaube ich, ein Weg für ganz viele. Für mich war es ein großer Weg zu merken, was ist meine Rolle, was kann ich leisten und wo ist aber auch meine Grenze. Mhm. Also ich habe dann natürlich auch gemerkt, es bringt überhaupt nichts, über meine Grenze hinauszugehen und einen krassen Schlafmangel zu haben, weil ich dann einfach nur gereizt und ja, nicht mehr diese Energie habe und auch nicht diese Geduld, weder für meine Mama da zu sein und aber auch für die Kinder nicht gut. Mhm. Und deswegen braucht es da, glaube ich, dann tatsächlich einen realistischen Blick und manchmal vielleicht an bestimmten Stellen auch einen Schritt zurück. Und das ist einfach häufig, muss man sagen, wenn man auch Statistiken anschaut, die Berufstätigkeit bei ganz vielen Frauen, die sind ja die Pflegenden, dass man da halt weniger arbeitet oder ganz viele Frauen auch ihren Job aufgeben. Und das ist, also diese Vereinbarkeit, das ist ein großes Thema für, ja, sowieso für Menschen im Kinderbereich schon immer. Und ich glaube, es wird auch zunehmen im Bereich, um ältere Familienangehörige zu kümmern.
Sie haben schon angesprochen, die Hauptlast liegt in Deutschland auf den Schultern der Frauen. Wie kann es Familien gelingen, diese Last und die Betreuung auf mehrere Schultern zu verteilen oder gleichmäßig zu verteilen in der Familie?
Ja, meist entsteht das ja irgendwie aus so einer Dynamik, vielleicht weil einer auch eine bessere Beziehung zu dem Elternteil hat oder sich eh schon immer mehr gekümmert hat und dann macht die Person halt immer mehr. Und oftmals ist es gar nicht so richtig klar, wie viele Aufgaben diese Person erledigt. Mhm. Deswegen ist in meinem Buch ja auch eigentlich ein ganz banaler Tipp oder eine ganz banale Idee, sowas wie To-Do-Listen überhaupt zu erstellen oder überhaupt mal aufzuschreiben, was sind denn überhaupt die Aufgaben, die alle anfallen und die erledigt werden müssen. Und mein Bruder und ich, wir haben uns Dinge eigentlich immer aufgeteilt, beziehungsweise jeder hat halt gemacht, wenn er gekommen ist. Und was so anlag, da haben wir uns zwischendrin kommuniziert.
Sie beschreiben das auch. Sie sind gekommen und haben dann gesehen, Mensch, im Bad muss man nochmal durchgewischt werden oder die Küche sieht übel aus. Ich wasch mal ab und mach da klar Chef und dachten immer, warum muss ich das immer machen?
Ja, genau. Und weil man natürlich denkt, ja, jetzt bin ich hier und eigentlich würde ich lieber was anderes machen. Und putzen ist jetzt nicht so mein Hobby. Und dann gedacht, ja, aber irgendwie finde ich es auch schade, ich bin da und eigentlich würde ich diese Zeit auch lieber mit meiner Mama, mit meinem Papa verbringen. Und habe dann mit meinem Bruder gesprochen und er hat auch so, ja, ich putze auch immer. Und wir gemerkt haben, okay, es geht uns beiden so. Und dann sind wir tatsächlich auch mal für ein Wochenende weggefahren und haben überhaupt darüber gesprochen, okay, was sind denn alles die Dinge, die wir alle schon tun, die erledigt werden müssen. Und wir waren uns da beide ziemlich einig, ja, klar, es muss sauber gemacht werden. Aber eigentlich wollen wir lieber Zeit mit meinen Eltern verbringen oder wenn es dann halt sein muss, andere Dinge erledigen, die notwendig sind. Und Im Buch schreibe ich ja auch von Familienkonferenzen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann, dass eben alle Familienmitglieder, die irgendwie involviert sind in dieses Kümmern und Sorgen, dass die wirklich mal zusammenkommen oder immer wieder zusammenkommen und sich auszutauschen. Ja, was liegen denn für Aufgaben an und wer hat denn Ressourcen? Also wirklich dann auch Dinge zu delegieren. Und das fällt uns, glaube ich, auch schwer, weil man denkt vielleicht, ja, ich muss es machen, ich bin doch die Tochter. Aber es ist ja auch eine Frage von Priorisierung, weil ich dann dachte, naja, ich habe halt nur so und so viel Zeit, Kapazitäten. Ich möchte diese Zeit lieber mit meiner Mama verbringen, anstatt jetzt das Bad zu putzen.
Also auch nicht so perfektionistisch vielleicht ja. zu sein.
Ja, genau. Da natürlich irgendwie muss man auch oft Abstriche machen. Und aber vielleicht ist das auch gar nicht schlimm dann.
Sie haben uns schon erzählt, Sie hatten das Glück, die Begleitung Ihrer Mutter mit Ihrem Bruder teilen zu können. Das ist längst nicht immer so, aber bei Ihnen kommt wie bei vielen noch dazu, dass Sie nicht in der Nähe Ihrer Eltern wohnen. Ihre Eltern wohnen in Sachsen-Anhalt, Sie in München und Ihr Bruder in Paderborn, also über 300 Kilometer entfernt von Ihren Eltern. Wie organisiert man Hilfe und Betreuung aus der Ferne?
Ja, also zum einen braucht es so ein Netzwerk. Also es braucht Menschen natürlich, die vor Ort da sind und die da auch Hilfeleistungen abnehmen. Ich glaube, ohne so ein Netzwerk weiß ich nicht, wie das dann gewesen wäre. Also, dass man sich tatsächlich eben auch Unterstützung von außen holt, die ein Teil sind und eben zum Beispiel auch in Notfällen vor Ort sein können. Und das klingt jetzt so theoretisch. Mhm. Ich möchte es mal in unserem Beispiel sagen. Und zwar war für uns auch einfach dann irgendwann das Thema Pflegedienst ein Thema, um im Alltag ein bisschen zu unterstützen, aber ehrlich gesagt auch bei Notfällen vor Ort sein zu können. Also Menschen zu haben, die auch die Pflegesituation gut einschätzen können, mit denen meine Eltern beide gut vertraut sind, mit einzubeziehen und die sozusagen da zu haben. Oder zu wissen, die Nachbarn haben ein Auge auf die Mama, als sie so eine große Hinlauftendenz hatte, dass irgendwie klar war, wenn die Mama spazieren geht vom Haus weg, dass da jemand anders auch einen Blick drauf hat. Also ich glaube, Pflegen aus der Ferne braucht dieses Netzwerk, damit es gut gelingt. Und es funktioniert natürlich nicht nur aus der Ferne. Also man ist auch viel vor Ort, man ist viel unterwegs, viel Organisation ist da gefragt. Auch eben dieses, welche Termine sind wichtig, wer kann wann begleiten, viel Kommunikation auch untereinander, viel Transparenz. Und das kann man nun mit einer WhatsApp-Gruppe machen oder mit einem Trello-Kalender, keine Ahnung. Also, dass man sich auch digital über Dinge austauscht oder als es darum ging, ein Pflegebett oder einen Pflegebetteinsatz zu besorgen, dann Kostenvoranschläge einzuholen, das zu hinterlegen, sodass man irgendwie auch aus der Ferne quasi sowas recherchieren und entscheiden kann und dann beantragen kann bei der Pflegekasse.
Das zeigt aber, was da eben auch alles anfällt und welche Herausforderungen und Schwierigkeiten damit verbunden sind. Wir haben über die Traurigkeit und die Verzweiflung auch schon kurz gesprochen, die mit der Pflegende häufig klarkommen müssen und zu kämpfen haben, gerade auch, wenn sich die Rollen zwischen Kindern und Eltern vertauschen. Wie kann man damit besser umgehen? Wie ist da Ihre Erfahrung und was ist auch Ihr Tipp?
Ja, mein Tipp ist tatsächlich, sich auch selber so ein Netzwerk oder im Buch schreibe ich von einer eigenen Bande zu schaffen. Also Menschen, die einem zuhören, mit denen man darüber reden kann, die vielleicht nicht aus diesem Pflegebereich sind, aber einfach Kraft und Energie geben.
Also sehen, was Sie schon ein Stück weit auch gesagt haben, dass man nicht allein ist mit dieser Traurigkeit.
Ja, genau, dass man nicht allein ist, dass man auch noch etwas anderes hat, außer dem Pflegen. Und das klingt jetzt auch so einfach. Und ich weiß, das ist ganz oft nicht einfach, gerade für Menschen, die tatsächlich irgendwie die direkt pflegenden Angehörigen sind. Aber ich höre das ganz oft auch von anderen Angehörigen, die sagen, es ist so wichtig für sie, irgendwie Auszeiten zu haben, ein soziales Miteinander mit anderen Menschen zu haben. Und sei das eine Angehörige, die meinte, für sie ist ihr Dienstagnachmittag heilig, weil sie da einmal zum Bridge spielen geht mit Freundinnen. Also tatsächlich eben für eine Auszeit sorgen und dafür sorgen, dass man auch Energie bekommt. Und das ist natürlich ganz individuell, wie jeder Mensch so tickt und was jeder braucht.
Trotz alledem, wenn man sich diese Auszeiten dann auch nimmt, die ja auch notwendig sind, dass man eben auch wieder mit Herz und Verstand für den Angehörigen da sein kann, kämpfen viele Pflegende mit einem ständigen schlechten Gewissen und mit Schuldgefühlen, ja vielleicht auch nicht genug getan zu haben. Wie kann man mit diesen Schuldgefühlen umgehen?
Ja, die Frage ist ja, diese Schuldgefühle, also, die kenne ich auch, haben die irgendeine Art Berechtigung oder kommen diese Schuldgefühle vielleicht von diesem Gefühl der Ungenügsamkeit. Mhm. Und das ist ja etwas, was mit Pflegen, sicher auch mit Ältergehen einhergeht, dass die Dinge einfach abnehmen und dass es schwieriger wird. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie, ich habe immer so das Beste gewollt und mich bemüht habe. Und natürlich schreitet die Krankheit trotzdem voran. Und ich glaube, das ist es, was es vielen einfach total schwer macht und was es vielleicht auch normal ist, dass es einem schwer macht beim Pflegen. Man bemüht sich und man gibt ganz viel, aber man kann es in dem Sinne nicht heilen. Die Krankheit verändert sich ja trotzdem. Und ich glaube, was in dem Sinne dann irgendwie hilft, sich selber zu sagen, ich gebe mein Bestes, aber diesen Fokus vielleicht auf andere Dinge zu legen. Also tatsächlich kleine Sachen wertzuschätzen. Und das klingt jetzt auch so einfach, aber das ist irgendwie im Alltag manchmal schwierig, aber manchmal passiert es auch einfach so. Und ich denke da jetzt gerade dran, meine Mama, die manchmal einfach so gelacht hat in einer witzigen Situation, aber so eine große Freude hatte. Also solche Dinge wertzuschätzen und für sich selber auch in diese Freude zu gehen und anzunehmen und sagen, ja, es ist total schwierig, dieses Pflegen, dieses Kümmern, aber da ist auch noch was anderes.
Also ein Stück weit die kleinen schönen Momente zu sehen oder sich auch Freude zu erlauben.
Ja, und vielleicht auch ganz gezielt Dinge zu initiieren, die schön sind, die man auch miteinander noch erleben kann.
Zum
und
Beispiel?
Eben bei uns war es irgendwie Musik. Meine Mama hat auf Schlagermusik angesprochen, Musik anzumachen und ihr eine Freude zu machen und dadurch aber auch selber eine Freude zu erleben, dass die Person einfach so lebendig wird durch Musik anhören. Meine Mama, die dann in der fortgeschrittenen Demenz eigentlich den ganzen Tag fast nur geschlafen hat und nicht mehr richtig ansprechbar war. Aber wenn wir Musik angemacht haben, dann ist sie manchmal wirklich aktiv geworden und hat die Augen aufgemacht, hat rumgeschaut, hat gelächelt, hat sich ein bisschen bewegt. Also diese Dinge, die noch gut gehen und die der Person Freude machen, sowas zu initiieren. Und darum geht's ja auch in meinem Buch, also um diese schönen Dinge zu machen, die im Moment schön sind, weil man vielleicht was Schönes miteinander erlebt. Und das kann eben sowas wie Musik sein, kann aber auch sowas sein wie im Garten arbeiten oder spazieren gehen. Und das sind ja nicht nur Dinge, die im Moment schön sind, sondern auch einfach so eine Ressource sind für Phasen, wenn, ich sag mal, die Person Fehlpflege bedarf und vielleicht vieles einfach nicht mehr gut geht.
Dass man da eben auch ein Stück weit Kraft rausziehen kann.
Ja.
Wenn Eltern alt werden und auf einmal Unterstützung brauchen, wie im Fall ihrer Mutter man die Diagnose Alzheimer bekommt, ändern sich auch die Rollen zwischen Kindern und Eltern. Wie schafft man das auch, dass trotz der vertauschten Rollen eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Kindern und Eltern gelingen kann?
Also ich glaube, essentiell ist es, dass man diese Beziehung auch tatsächlich auf Augenhöhe lebt. Also dass man selber sieht auch, was das für Eltern bedeutet, was für ein Entwicklungsschritt das auch ist, diese Hilfe auf einmal von den eigenen Kindern anzunehmen. Das ist ja auch nicht was die Eltern irgendwie gewohnt waren, sonst in ihrem Elternsein, sondern
für sie auch eine neue Rolle dann,
das
die
ist
Eltern.
Das ist eine neue Rolle und manch einer kann das besser und die meisten aber nicht so gut, glaube ich. Und da braucht es auch einfach, glaube ich, Geduld von Seiten des Kindes und eben auch, ich glaube, einen wertschätzenden Umgang miteinander.
Wie war das bei Ihnen? Wie schwierig war das für Sie, diese veränderten Rollen anzunehmen?
Ja, ich fand das manchmal wie so ein Balanceakt, weil es ja natürlich, niemand gibt einem so klar diese Aufgabe. Oder meine Eltern haben mir nicht klar die Aufgabe gegeben und gesagt, ja, jetzt bist du diejenige, die entscheidet, sondern
man merkt das.
Man merkt das so ein bisschen, man tastet sich daran. Manchmal denkt man, ja, eigentlich wäre das doch so besser, aber.
Oder es passiert einfach auch, ne? Dass man in eine andere Rolle reinrutscht, wie Sie
ja,
das auch beschreiben.
Ja, es passiert, aber ich habe mich ehrlich gesagt immer eher ein bisschen schwer getan, weil ich wollte, dass mein Papa eigenständig entscheidet und dass er selbstverantwortlich ist und autonom, weil ich weiß, dass ihm das total wichtig ist und habe ihn dann vielleicht eher oft machen lassen und denke mir manchmal, vielleicht wäre es in bestimmten Situationen schon besser gewesen. Ich wäre ein bisschen mehr in dieser verantwortlichen Rolle aufgetreten. Also und ich glaube, es ist eben so wahnsinnig schwer für Kinder und auch für Eltern, weil es irgendwie nicht so ein klares Gerüst gibt, weil sich da was ändert, aber es irgendwie von beiden Seiten schwierig ist und eben vielleicht auch passieren kann, dass man ein bisschen übergriffig wird. Zwar vielleicht im Sinne des Besten handelt, weil man denkt, das braucht es doch oder das wäre doch die beste Lösung. Jetzt holen wir den Pflegedienst ins Haus zum Beispiel, aber die Eltern das eigentlich ganz schlimm finden und überhaupt nicht wollen. Dann ist auch die Frage, also ne, wie geht man mit so etwas um? Wer hat dann die Verantwortung letztlich?
Und aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie sagen? Besser dann eine Entscheidung treffen oder?
Also zum einen ist es immer individuell und ich glaube, es ist eine Frage der Kommunikation, also der Ansprache. Wie hole ich denn dann vielleicht den Pflegedienst ins Haus? Und es ist eine der Sachen, die ich gelernt habe und wo ich gemerkt habe, das funktioniert besser, wenn ich mit den Worten agiere, wir probieren das mal aus. Mhm. Weil es natürlich vermittelt, es ist eine Option von vielen. Und letztlich weiß ich ja gar nicht, ob es wirklich gut funktioniert. Also dieses, den Pflegedienst nach Hause zu holen, hat für meinen Papa, war sehr schwer. Es hat ihn große Überwindung gekostet und er wollte das eigentlich nicht so gerne. Und wir wollten es aber gerne ausprobieren, mein Bruder und ich, auch weil wir gedacht haben, das wäre eine wichtige Unterstützung für ihn. Und zu sagen, okay, wir probieren das mal aus, hat so ein bisschen diesen Druck genommen. Und es hat gut funktioniert. Also es ist nach und nach dann mehr geworden, weil die Mama nach und nach mehr Unterstützung brauchte. Und ich glaube, da kommt es eben darauf an, wie kommunizieren wir Unterstützungsmaßnahmen eben auch.
Pflege bringt Pflegende oft an ihre Belastungsgrenzen. Wir haben drüber gesprochen. Sie sagen aber, das hat politische und auch gesellschaftliche Gründe. Welche?
Naja, es gibt einfach zu wenig Angebote an Unterstützungsleistungen auch. Also auf dem Papier sieht man dann vielleicht, ja, ich habe jetzt Pflegegrad 3 oder 4 und kann sowas wie eine Tagespflege in Anspruch nehmen. Aber de facto gibt es einfach zu wenig Tagespflegeplätze zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Punkt. Es ist extrem schwierig, in manchen Gebieten einen ambulanten Pflegedienst zu finden. Und das sind halt Angebote, die bräuchte es für Menschen, die zu Hause einen Angehörigen begleiten und pflegen.
Bis zu 8 Millionen Menschen kümmern sich in Deutschland um die Pflege ihrer Angehörigen. Das Pflegen und Betreuen und Kümmern, das findet meist, wie wir darüber gesprochen haben und wie es auch bei Ihnen war, in den Familien statt. Nebenbei häufig ungesehen und auch unbezahlt. Und nicht umsonst, schreiben Sie, werden Angehörige gerne als der größte Pflegedienst der Nation bezeichnet. Doch Sie sagen, die pflegenden Angehörigen werden mit dem Pflegen oft alleine gelassen und fordern, es muss sich was ändern. Aber nicht noch eine Reform, sondern es braucht einen Neuanfang. Wie sollte der aussehen?
Ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn wir nur auf Pflegekräfte setzen und wenn wir nur auf pflegende Angehörige setzen. Weil einfach schon allein, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, es gibt immer mehr ältere Menschen, es gibt immer mehr Menschen, die Pflege benötigen. Und gleichzeitig gehen eben die Anzahl der Jüngeren zurück. Also damit haben wir eben weniger pflegende Angehörige, wir haben weniger Pflegekräfte. Und es gibt ganz verschiedene Maßnahmen von politischer Seite. Es gibt verschiedene Ideen, wie man eben diese Pflegesituation besser in den Griff bekommen könnte. Und dazu gehören eben sowas wie Pflegekräfte aus dem Ausland holen. Es gehören Ideen dazu, wie pflegende Angehörige finanziell zu unterstützen, indem sie eine Lohnersatzleistung bekommen.
Sowas wie Elterngeld.
Genau, sowas wie ein Elterngeld zum Beispiel. Mhm. Es gehört auch dazu, eine bessere Pflegeberatung anzubieten. Eine Idee ist auch, oder ein, glaube ich, eine Sache, die sehr wichtig ist, dass wir gesellschaftlich Pflege anders auffassen und auch nochmal die Frage stellen, ja, wer ist denn überhaupt dafür verantwortlich und wie können wir als Gesellschaft besser dafür sorgen, dass eben Menschen, die Pflege benötigen, diese auch bekommen und dass die, die Pflege leisten, auch unterstützt werden im Sinne von Caring Communities und Caring Society, wie Experten eben davon reden. Und das besagt eben, dass es eben nicht auf den Familien zum Beispiel lastet, sondern dass auch die Gesellschaft irgendwie mit einbezogen werden kann. Und da gibt es unterschiedliche kommunale Konzepte auch von Ehrenamtlichen, von freiwilligen Netzwerken, die auch einen Teil dazu beitragen können.
Haben Sie ein Beispiel für so eine Community?
Ich war neulich in einer Gemeinde in Oberbayern und durch Zufall haben wir dann darüber gesprochen, wie das ist, wenn eben ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen auch einfach vielleicht nicht mehr so mobil sind, weil sie nicht mehr Auto fahren können. Und in der Regel ist das auf dem Land ja extrem schwierig, ja, weil wie komme ich dann irgendwo hin, wie bekomme ich Unterstützung? Und die haben einfach jemanden kommunal angestellt, der sich um so ein Ehrenamtsnetzwerk kümmert und haben zum Beispiel ein Auto organisiert und organisieren quasi Ehrenamtliche, die die pflegebedürftigen und älteren Menschen zu einem Arzttermin fahren oder irgendwie zu einer Veranstaltung oder zu einem Seniorenclub oder so. Und das meint eben dieses Konzept von einer Caring Society, also das Ehrenamtliche oder dass Menschen sich eben auch zusammenschließen auf anderen Wege, um einander zu unterstützen.
Ihre Mutter ist im Januar verstorben. Wie schwer fiel Ihnen trotz aller Belastungen und Herausforderungen durch Ihre Alzheimer-Erkrankung auch das Loslassen und das Abschiednehmen?
Das Loslassen begleitet mich in dem Sinne ja seit Jahren. Und das ist mir am Anfang nicht so klar gewesen, aber dann in der fortgeschrittenen Demenz schon auch, gab es immer wieder Situationen, gerade wenn Dinge nicht mehr so funktioniert haben. Also wenn auf einmal das Laufen nicht mehr funktioniert hat oder die Mama eigentlich den ganzen Tag nur die Augen zu hatte, dann waren das immer schon so Momente, in denen ich loslassen musste und Momente, die mich extrem traurig gemacht haben. Und als sie dann gestorben ist, war das trotzdem nochmal ein ganz, ja, intensives Loslassen und ein Gefühl von, das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Und es ist irgendwie einerseits absurd gewesen, weil ich mir auch dachte, sie hatte eine fortgeschrittene Demenz. Sie lag eigentlich nur und in dem Sinne von können, konnte sie nichts mehr. Und trotzdem war sie da und ich habe mich irgendwie daran festgehalten, dass natürlich manche anderen Angehörigen gesagt haben, ja, meine Mutter hat so noch 5 Jahre gelebt. Und ich dachte, ja, sie ist jetzt im Heim und sie ist gut versorgt und sie ist halt da und sie ist, wir können nicht mehr mit ihr reden, aber irgendwie ist sie da. Und als ich dann den Anruf bekommen habe, dass sie eingeschlafen ist, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Wie kann das sein? Und auch die Wochen danach waren extrem schwer und das habe ich so nicht erwartet in dem Sinne, weil man ja denkt, naja, jetzt lässt man schon so lange los, vielleicht ist es dann nicht mehr so schlimm, aber dann wird ganz viel nochmal offensichtlich und auch wenn die Person eben Pflege gebraucht hat, ist es nicht so eine Erleichterung gewesen, sondern wir waren einfach alle total traurig und dass die Mama nicht mehr da ist, war schwer und sie fehlt und sie fehlt immer noch.
Was hat Ihnen geholfen in dem letzten Jahr seit dem Tod Ihrer Mutter und was hat Ihnen auch Trost gespendet?
Ja, da waren viele traurige, trübe Tage dabei und mir hat es geholfen, dass die einfach da sein dürfen. Mir selber zu sagen, es ist okay, dass ich heute traurig bin und dass jetzt mal nichts geht. Es hat mir geholfen, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, zu erzählen und weinen zu dürfen, darüber zu schreiben auch, ja.
Wenn Sie zurückblicken, was hätten Sie rückblickend gerne früher gewusst?
Ich hätte rückblickend, also zumindest am Anfang gerne gewusst, dass wir noch Zeit haben und dass es nicht so schnell geht. Weil das war eine große Angst von mir, dass es einfach ganz schnell fortschreitet und die Mama ganz schnell weg ist. Ich hätte, glaube ich, mutiger Dinge nochmal mit ihr gemacht. Also wäre gerne nochmal mit ihr wohin gereist. Das habe ich nicht gemacht. Ich würde definitiv mehr Videos aufnehmen, ihre Stimme aufnehmen, mit ihr reden. Das habe ich verpasst, als ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe gar nicht viele Bilder, habe ich fotografiert. Aber in dem Sinne von reden und ihre Stimme haben, das ging irgendwie nicht mehr. Und das habe ich nicht und es tut mir total leid. Und mit meinem Papa versuche ich, das ein bisschen zu machen. Und was ich, glaube ich, auch mutiger mache, ist, dass ich bestimmte Dinge, wo ich weiß, die könnten gut für ihn sein, dass ich das mutiger angehe und umsetze und in manchen Dingen versuche, geduldiger zu sein und merke, wenn es mir über den Kopf wächst, dass ich dann eine Grenze brauche. Also tatsächlich auch dieses Grenzen setzen, für mich sorgen, weil nur wenn ich irgendwie ansatzweise okay durch diese Zeit komme, kann ich ja auch für ihn da sein.
Pflege geht uns alle an, schreiben Sie in Ihrem Buch, was wirklich ein wertvolles und hilfreiches Buch ist, weil die Tipps, die Sie darin geben, auf Ihren eigenen Erfahrungen basieren und das Buch, wie ich finde, Antworten auf die Fragen gibt, die sich viele Betroffene stellen. Und gerade weil uns Pflege alle angeht, wünschen Sie sich als ersten Schritt, dass wir mehr über Pflege sprechen und mehr über Pflege gesprochen wird. Daher vielen Dank, dass Sie diesen ersten Schritt heute mit uns gemacht haben und Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.